ARD Sounds.
Honorarkürzung für Psychotherapeuten, was das für Patienten bedeuten könnte.
Zwischen Autobahn und Schienen, Lärm schadet der Gesundheit.
Und wenn Sport auf Politik trifft, die Paralympics sind vorbei.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Willkommen zu einer neuen Woche 15 Minuten mit Uli Spinnrad und Magdalena Bienert.
Schönen guten Morgen und heute ist Montag, der 16. März.
Genau, und endlich hat sich meine alte ARD-Audiotheks-App auch mal es sich erlaubt abzudaten ohne mein Wissen. Jetzt habe ich auch endlich da so eine weiße App mit pink-blauem S. Heißt, ihr könnt uns auch in dieser Woche in ARD-Sounds hören. Viel übersichtlicher als vorher, finde ich. Mag das.
Ja, bei mir hat sich das noch nicht abgedatet. Ich habe noch nicht ARD Sounds, ich habe immer noch die Audiothek-App. Vielleicht ja in der kommenden Nacht mal gucken.
Es kann sich nur noch um wenige Stunden handeln,
Uli. Das stimmt, sollte eigentlich von alleine passieren. Und damit gehen wir direkt rein ins erste Thema. Wer schon mal in der Situation war, in Deutschland eine Psychotherapie machen zu müssen, der kennt ein Problem, das wir hier haben, nämlich es gibt viel zu wenig Therapieplätze. Und das liegt auch daran, dass es viel zu wenig sogenannte Kassensitze gibt. Ungefähr 7.000 fehlen in Deutschland, das schätzt die Bundespsychotherapeutenkammer. Also Therapeuten mit Kassensitz, das sind ja die, zu denen auch gesetzlich Versicherte gehen können und wo die Krankenkasse dann die Behandlung bezahlt.
So, und dieses Thema, das könnte sich jetzt nochmal verschärfen. Es ist nämlich jetzt beschlossen worden, dass die Therapeutinnen und Therapeuten in Zukunft weniger Geld bekommen. 4,5%. Und das war schon ein Kompromiss bei den Verhandlungen zwischen Vertretern der Therapeuten und den Krankenkassen. Die Kassen wollten die Leistungen eigentlich sogar um 10% kürzen. Und wir gucken uns mal an, was das konkret für die Psychotherapie in Deutschland bedeuten könnte.
Andy Sharifatpour ist Psychotherapeut und hat eine eigene Praxis in Hamburg. Und er macht sich jetzt Sorgen um die Zukunft.
Wer weiß, was in der Zukunft kommt, wie sich das jetzt entwickelt. Denn mit steigenden Praxiskosten, steigender Inflation und dieser Kürzung kann es wohl doch dazu kommen, dass wirklich einige Therapieplätze für gesetzlich Versicherte gestrichen werden.
So, und das würde dann natürlich noch längere Wartezeiten für Patienten bedeuten als jetzt ohnehin schon. Ich habe ja eben auch schon gesagt, dass das in Deutschland ein Problem ist. Aber wer noch nie damit zu tun hatte, der weiß das vielleicht nicht. Es ist nämlich so, dass man auf ein Erstgespräch im bundesweiten Schnitt schon ungefähr 5 Monate warten muss. Und Erstgespräch heißt ja noch lange nicht, dass man dann auch einen Therapieplatz hat.
Nee, und auch das mit den Kassensitzen, das ist ziemlich kompliziert. Wir versuchen es mal am Beispiel von Andy zu erklären. Also er hat einen halben Kassensitz. Das bedeutet, er kann 30 Einzelstunden pro Woche über die Krankenkassen abrechnen. Ein ganzer Kassensitz wäre ja das Doppelte. Und das machen viele Therapeuten nicht, weil das alleine ja schon 60 Therapiestunden pro Woche wären und dann hätten sie auch noch gar keinen Bürokram erledigt, also Rechnungen geschrieben oder Termine vereinbart.
Und gleichzeitig haben aber viele Psychotherapeuten für ihre Ausbildung schon sehr hohe Schulden aufgenommen. Unter anderem für diesen halben Kassensitz hat Andy schon 50.000 Euro bezahlt. Von seiner Ausbildung zum Therapeuten mal ganz zu schweigen, die hat auch Geld gekostet. Und das muss er dann natürlich alles irgendwie über die Jahre wieder reinholen. Deshalb ist jetzt auch die Frage für ihn, ob sich so ein Kassensitz in Zukunft mit den geringeren Honoraren überhaupt noch lohnt.
Ich habe mich im Zuge dessen jetzt auch informiert, was man sonst noch so machen kann. Also zum Beispiel Selbstzahler-Diagnostikleistungen, die ich anbieten kann. Und die Zeit, die ich dafür aufwende, werde ich natürlich weniger Kapazitäten haben, um dort gesetzlich versicherte Patientinnen zu behandeln.
Vielleicht kennt ihr auch Leon Winscheid. Er ist Psychologe und ist mit diesem Thema auch viel bei Instagram und im Fernsehen unterwegs. Und er hat sich auch schon zu den neuen Regeln geäußert.
Die Menschen, die gesetzlich krankenversichert sind, die schon oft unfassbar lange auf die Therapieplätze warten, wenn sie überhaupt wen bekommen. Diesen Menschen wird es noch mal schwerer gemacht. Und da kommt jetzt der Punkt. Wenn du psychische Störungen nicht früh behandelst, ist das Risiko groß, dass die chronisch werden und damit viel schwerer.
Die gesetzlichen Krankenkassen, die haben aber natürlich auch eine Position dazu. Die wollen das Geld ja auch nicht einfach aus Spaß kürzen. Sie sagen, dass die Honorare für Psychotherapeuten im Vergleich zu anderen Ärzten in den letzten Jahren überproportional gestiegen sind.
Und außerdem sind auch die sogenannten Strukturzuschläge für Praxen gestiegen. Und das ist das Geld, um zum Beispiel Personal für den Bürokram einzustellen. Wobei eben Andy aus Hamburg sagt, die Rechnung geht nicht auf. Also die gestiegenen Strukturzuschläge, die reichen nicht, um die jetzt geringeren Honorare auszugleichen.
Es gibt auch schon 2 Petitionen gegen diese neuen Honorare. Das Ziel ist natürlich, genug Unterschriften zu sammeln, damit dann der zuständige Ausschuss im Bundestag sich zumindest mal damit beschäftigen muss. Und deshalb ist auch Andy Sharifatpour aus Hamburg sogar ein bisschen optimistisch.
Ich habe das Gefühl, so mobilisiert, wie unser Berufsstand ist aktuell, habe ich es noch nicht erlebt, seit ich Psychologe oder Psychotherapeut bin.
Das moderne Leben, das ist ja laut. Das wissen viele von euch, die an der Straße wohnen oder in der Nähe von Bahngleisen oder auch in der Einflugschneise eines Flughafens, so wie ich zum Beispiel. Die Flugzeuge, die Richtung Düsseldorf fliegen bis spät abends, die höre ich und das ist wirklich laut. Also Lärm ist bei vielen Menschen ein Thema und Lärm ist schlecht für die Gesundheit.
Das ist ordentlich. So klingt es, wenn Hermann Fröchtenich sein Wohnzimmerfenster aufmacht. Der wohnt in Lütgenrode. Das ist ein ganz kleiner Ort in Niedersachsen. Und wenn er abends vorm Fernseher sitzt, dann muss er sich wirklich schon sehr konzentrieren oder den Fernseher sehr laut machen.
Man möchte hören, was die Leute da sprechen. Und stetig ist ein Rauschen hier im Raum. Jedes Auto, es ist nicht ganz laut, aber es ist immer ein Rauschen. Und dann kommt ab und zu eventuell ein LKW vorbei, dann dröhnt es so richtig.
Hört man im Hintergrund, ja.
Total. Ich wohne in der Nähe von der Autobahn. Wenn es auch noch geregnet hat, das wisst ihr auch alle, dann wird es ja auch noch mal doppelt laut. Das hört man sofort schon nur am Geräusch. Oh, muss geregnet haben, viel lauter. Also man kann sich vorstellen, auch was Herr Fröchtenich da durchmacht. Durchschlafen macht er schon lange nicht mehr.
Jede vierte Person in Deutschland ist von Lärm betroffen. Das ist das Ergebnis einer Datenauswertung der Europäischen Umweltagentur EEA. In Hessen läuft deshalb jetzt ein Projekt, das das alles mal ein bisschen genauer untersucht. Da sind in 8 Städten und Gemeinden Daten gesammelt worden zum Thema Lärm. Und das Ergebnis, das sieht so aus.
Es gab, ich habe es mal ausgerechnet, knapp 90% der Messpunkte, die wir haben, sind die Empfehlungswerte am Tag und oder in der Nacht überschritten.
Das war Thomas Steffen, er ist Lärmforscher an der Technischen Hochschule Mittelhessen. Und seine Daten sollen den Kommunen jetzt helfen, Lärmschutzmaßnahmen umzusetzen, weil sie dann genauer wissen, wo es wie viel zu laut ist.
Und wir haben schon gesagt, Lärm ist ungesund. Konkret kann er den Blutdruck verändern und die Herzfrequenz. Es werden vermehrt Stresshormone ausgeschüttet und das ist selten was Gutes. Der Kardiologe Thomas Münzel aus Mainz hat das auch genauer untersucht. Er hat festgestellt, dass sich der Körper in ruhigen Phasen erholen kann. Das Problem ist, ruhige Phasen gibt es aber bei vielen Menschen eben gar nicht mehr, weil sie ständig dem Lärm ausgesetzt sind. Deshalb fordert Thomas Münzel, die Politik auf zu handeln.
Bei relativ niedrigen Lärmpegeln sehen wir schon nachweisbare Gefäßschäden. Und wenn diese Erkenntnis der Wissenschaft von der Politik nicht berücksichtigt wird und nicht entsprechende Konsequenzen gezogen werden, dann geht es schon Richtung Körperverletzung.
Wobei man sagen muss, die Politik, die macht auch schon was. Die Europäische Union, die verpflichtet zum Beispiel die Kommunen, Lärmaktionspläne aufzustellen. Kennen viele vielleicht auch von euch aus ihrer eigenen Stadt. Viele Städte machen das nämlich zum Beispiel ja so, dass sie Tempolimits von 30 auf den Straßen innerorts einführen. Das ist auch bei mir in Gladbach zum Beispiel so, in der halben Stadt. Da steht dann unter jedem 30er-Schild immer so ein weiteres Schild mit Lärmschutz. Und das bringt auch tatsächlich was, sagt zum Beispiel die Deutsche Umwelthilfe. Es macht den Verkehr ein bisschen leiser.
Ja, oder dieser Flüsterasphalt, ne? Ja. Es gibt aber in Deutschland, muss man auch sagen, keinen Anspruch auf Lärmschutz an schon existierenden Straßen oder Schienen, nur bei Neubau oder wesentlichen Änderungen. Und dann gibt's natürlich auch mal noch die unterschiedlichsten Interessen in Städten. Tempo 30 innerhalb der Stadt sorgt halt auch regelmäßig für Diskussionen.
Ja, wer schon mal mit 30 durch die Stadt gefahren ist, wird es hinter sich unter Umständen merken, dass das nicht jedem gefällt. Hermann Fröchtenich aus Niedersachsen hat 10 Jahre lang für mehr Lärmschutz bei sich gekämpft und jetzt hat er es geschafft. Es gibt immerhin nachts ein Tempo 30 Limit für LKW.
Wie ist denn das bei euch? Merkt ihr, dass Lärm eurer Gesundheit nicht gut tut? Macht gerne mal euer Fenster für uns auf, nehmt es auf per WhatsApp oder erzählt uns davon. Könnt auch eine E-Mail schreiben. Sprachnachrichten sind uns aber auch sehr, sehr lieb. Ihr findet unsere Kontaktdaten wie immer in der Folgenbeschreibung. Da würden wir uns sehr drüber freuen.
Unsere Kurznachrichten.
Deutschland wird sich nicht an einer Mission in der Straße von Hormus beteiligen, das hat Außenminister Wartefuhl gesagt. Die Straße von Hormus ist ja eine Meerenge und das weltweit wichtigste Nadelöhr für Öl- und Gastransporte und im Moment lässt der Iran Tankschiffe nicht durch, deshalb sind auch bei uns die Spritpreise so hoch. Die USA wollen die Blockade militärisch beenden und haben dafür eigentlich mehr Unterstützung gefordert.
Und wir bleiben noch mal kurz beim Thema Iran. Mehrere iranische Fußballnationalspielerinnen haben zuletzt beim Asia-Cup die Hymne nicht mitgesungen, aus Protest gegen das Regime. Und danach hatten 7 Teammitglieder dann Asyl in Australien beantragt, wo das Turnier stattfindet, und zwar aus Angst, in ihr Land zurückzukehren. Das machen jetzt aber doch offenbar 5 von ihnen, obwohl Australien ihnen Visa und Sicherheit versprochen hat. Unklar ist, ob die Teammitglieder oder zum Beispiel ihre Familien unter Druck gesetzt worden sind.
Verspätungen und Zugausfälle haben die Deutsche Bahn im vergangenen Jahr viel Geld gekostet. Nach einem Bericht der Süddeutschen Zeitung wurden mehr als 156 Millionen Euro Entschädigungen an Bahnkunden gezahlt. Das klingt super viel, ist aber deutlich weniger als noch 2024. Da waren es nochmal über 40 Millionen Euro mehr an Entschädigungen.
Seit gestern sind sie vorbei, die 14. Winterparalympics in Italien, und wir ziehen mal Bilanz, denn da war einiges los, politisch, emotional, ja, und natürlich auch sportlich.
Das sind die, glaube ich, besten Spiele meines Lebens.
Wenn ich da auf die Tribüne gucke und Familie, Fanclub, Freunde sehe, das tut einfach gut und ich empfinde echt pure Dankbarkeit.
Hoch die Tasse, allerdings muss die Tasse jemand für mich halten, glaube ich, heute Abend kriege ich meine Arme nicht mehr hoch.
Da war viel Jubel dabei bei unseren deutschen Athletinnen und Athleten, aber am Ende sind wir nur 11. Nation im Medaillenspiegel geworden. So in Anführungsstrichen schlecht war das deutsche Team noch nie bei den Paralympics. Zu den beiden goldenen Medaillen von Annalena Forster kommen noch 6 silberne und 9 bronzene Medaillen. Nur mal zum Vergleich, China auf Platz 1 des Medaillenspiegels hat insgesamt 44 Medaillen geholt, gefolgt von den USA mit 24, und auf Platz 3 ist dann Russland gekommen.
Ja, Russland. Darüber sprechen wir gleich noch. Nochmal ganz kurz zu unserer Leistung. Das Ziel war eigentlich ein Platz unter den Top 6 im Medaillenspiegel. Okay, das hat nicht ganz geklappt. Bisschen Pech war irgendwie auch dabei. Wir sind 10-mal Platz 4 geworden. Autsch. Aber für Annalena Forster, für die lief es richtig rund. Sie war Deutschlands erfolgreichste Athletin bei diesen Spielen. Und ja, sie wird diese Paralympischen Spiele wohl so schnell nicht vergessen.
Auf jeden Fall die Wahnsinnsstimmung im Zielraum, dass eben so viele hergekommen sind, um mich anzufeuern. Also wirklich so, ja, die soziale Unterstützung, aber auch irgendwie so viele Begegnungen, Erlebnisse, die ich echt erstmal sacken lassen muss.
Annalena Forster ist übrigens Monoskifahrerin und hat da ihre goldenen Medaillen geholt. Tja, und sacken lassen muss man wohl auch mal das ganze Politische drumherum. Da leisten Sportlerinnen und Sportler ja wirklich unglaubliche Leistungen. Aber berichtet worden ist dann am Ende irgendwie oft auch nicht nur über den Sport, sondern auch über die Politik. Es gab Boykotts von mehreren Nationen, sowohl bei der Eröffnungs- als auch gestern bei der Schlussfeier, weil Russland und Belarus unter ihrer eigenen Flagge teilnehmen durften. Viele haben aus Solidarität zur Ukraine besonders die Eröffnung boykottiert. Viele haben nicht verstanden, warum das Internationale Paralympische Komitee der Teilnahme der Athleten aus Russland und Belarus zugestimmt hatte, weil das IOC der in Anführungsstrichen normalen Olympischen Winterspiele hatte kurz vorher diese Sportler eben nicht zugelassen.
Ja, und diese Diskussion haben diese Winterspiele dann doch auch sehr geprägt, bedauert Annalena Forster.
Wenn die Thematik halt auch noch mitschwingt, dann geht meiner Meinung nach ein Stück weit auch der Fokus verloren auf das Sportliche. Gerade ich hatte ja die Pressekonferenz hier, und wenn man weiß, es dreht sich um ja eben Russland, Belarus, Ukraine, dann geht man da schon nicht so leicht rein.
Also diese politische Dimension auf der einen Seite, aber auf der anderen, und das bleibt dann hoffentlich mehr hängen, ein rekordverdächtiger Erfolg seien diese Spiele gewesen. Das meint Andrew Parsons, er ist Präsident des Internationalen Paralympischen Komitees. Denn es waren die größten und schönsten Winterparalympics mit mehr Athleten, mehr Nationen, mehr Frauen und einer weltweiteren Fernseh- und digitalen Berichterstattung als je zuvor, sagt er.
Kommt so ein bisschen auf die Perspektive an, wie man das Ganze dann am Ende bewertet, ne?
Wir gucken mal noch auf die Oscar-Nacht, die ja gerade zu Ende gegangen ist.
Genau, die sind wieder verliehen worden, die Oscars. Da war richtig was los. Der Vampir-Horrorfilm Blood in Sinners war vorher der krasse Favorit. Mhm. Der hatte mehr Oscar-Nominierungen erhalten als alle anderen Filme jemals in der fast 100-jährigen Geschichte der Oscar-Verleihung. 16 Nominierungen gab's. Aber tja, so ganz erfolgreich war es am Ende dann doch nicht.
Nee, tatsächlich war dann doch One Battle After Another mit Leonardo DiCaprio am Ende, der mit den meisten Oscars, nämlich 6 Stück, unter anderem auch die Königsdisziplin Bester Film, aber auch Beste Regie, und Blood and Sinners hat am Ende 4 Oscars bekommen.
Ja, und das ist ja auch nicht so schlecht, 4 Oscars, würde ich sagen.
Nee, und ich hatte sofort wieder einen Ohrwurm, als ich gelesen habe, was der beste Filmsong geworden ist, nämlich Golden vom Animationsfilm K-Pop Demon Hunters. Den habe ich auch gesehen, der hat auch als bester Animationsfilm gewonnen.
Ja, wir sind morgen auf jeden Fall wieder für euch da. Hoffentlich dann ohne Gesang von Magda. Und darauf freuen wir uns. Bis morgen. Tschüssi.
Oh, du bist gemein.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk.